1 Sommerfahrplan.
Weil der Ö1 Sommerfahrplan Gegenden aufsucht, die schon einmal besucht wurden, ergeben sich dadurch Erinnerungen, finden sich aber auch neue Blicke auf bereits entschiedene Konflikte, lässt sich rückblickend freuen und auch trauern. Friedrich Courant, der, wie ihn die Menschenbilder im Titel nannten, Architekt mit Botschaft, hat nicht nur selbst gebaut, sondern hat auch viele historisch wertvolle Bauten gerettet.
Menschenbilder.
Friedrich Courant ist am 10. Jänner dieses Jahres gestorben. Das Haus, von dem er am Beginn der Sendung aus dem Jahr 2012, also vor 10 Jahren, gesprochen hat, steht noch. Seine stolze Hauptfunktion hat es allerdings verloren, trotz zahlreicher Auseinandersetzungen.
Ich habe eine Schreckensmeldung kürzlich gelesen.
Der Retter vieler wichtiger Bauten in Österreich beginnt zu sprechen, noch bevor die erste Frage für die Menschenbilder überhaupt gestellt werden kann.
Man hört ja lange schon davon, dass der ORF vom Königlberg weg will, was ich für einen Fehler halte, einmal dazu gesagt. Sie wollen das konzentrieren im 3. Bezirk und sage und schreibe ist da gestanden, alle 3 Institutionen, also alles, was am Königlberg ist und die Argentinierstraße auch dorthin verlegen, also die Argentinierstraßen, das Haus des Rundfunks aufzugeben, ist schlichtweg ein Wahnsinn. Schlichtweg eine Frechheit eigentlich. Weil sowas, nicht nur historisch wichtig ist, auch ein gutes Gebäude und was da alles schon passiert ist und eine Adresse erster Güte aufzugeben, schon, dass man es denkt, das verurteile ich.
Der 1931 geborene Friedrich Courant war einer der Retter des Wittgensteinhauses in Wien. Er war einer der Architekten, die das alte Wiener AKH zum neuen Universitätscampus umgestaltet haben. Und er hat Marksteine in der österreichischen modernen Architektur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesetzt. Die Pfarrkirche in Salzburg-Parsch ist eines der Beispiele. Oder der Bau für die ehemalige Zentralsparkasse am Floridsdorfer Spitz in Wien. Gehen wir noch einmal kurz zurück zu des Architekten Preisungen für das Funkhaus in der Wiener Argentinierstraße, dessen Hauptplaner sein Professor an der damaligen Wiener Akademie für Bildende Künste, Clemens Holzmeister, war.
Das Funkhaus, ich glaube, ist auch zufällig 38 fertig geworden. Der Holzmeister hat es ja nicht allein geplant, sondern mit den Architekten Schmid und Eichinger, so haben die geheißen. Aber er ist natürlich ganz wesentlich. Es ist als Bauwerk der Hauptbau, wie es in der Argentinierstraße steht, etwas zurückgerückt, ausgezeichnet. Auch dann der Aufgang, die Treppen, die innere Halle, die Verteilung funktioneller Natur und auch in der Ausführung bis hin zum Saal, zum großen. Und dann, ich war oft drinnen, wenn ich was zu tun gehabt habe oder mich wer gefragt hat, jetzt das Funktionelle. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das funktioniert. Ich bin da meistens da unten in der Halle dann abgeholt worden eine bestimmte Zeit, dann ist man in eine Kammer gegangen. Also es ist sowohl in der Lage der Stadt hat sich das bewährt, es ist architektonisch sehr gut, es ist ja dann auch erweitert worden, in dem Fall von Beichel noch. Und für mich gibt es keine Gründe, das einfach aufzugeben. Ich gehe ja natürlich weiter, weil ich verstehe es ja auch am Königlberg nicht. Es ist ja nicht wahr, dass das Gebäude, so wie es vom Rainer gebaut wurde, nicht fähig ist, innen völlig umgebaut zu werden. Der Beweis, der einfache ist, dass er der Rainer das Hauptgebäude mit diesen langen Trägern, die über 20, 25 Meter gehen, das ist ja konstruktiv deswegen so, damit man innen alles Mögliche auch anders machen kann. Ich bezweifle schon diese Königlberg-Attacken und bei der Argentinierstraße, das ist wie ein Schmerz. Ich denke gar nicht so, weil das darf nicht überhaupt nicht passieren. Argentinierstraßen dürfen wir nicht aufgeben als Rundfunkhaus.
Vom Beitrag Friedrich Kurrenz zu einer gegenwärtigen Architekturdebatte hin zu seinen Erinnerungen, die eigene und die Geschichte Österreichs betreffend. Aufgewachsen ist er in Hintersee in Salzburg, einem Ort mit ca. 350 Einwohnern.
Ich bin selber nicht in dem Sinn politisch, dass ich da zu einer Partei gehen würde, oder bin ja auch nie gegangen. Aber man erinnert sich bis in die Kindheit zurück. Zeitgeschichtlich, was war denn da? Wenn man 31 geboren ist, ist man natürlich in der austrofaschistischen Zeit aufgewachsen, letzten Endes, ne? 34 bis 38, dann kommt die Nazizeit, 38, da war ich dann 7. Mit 10 bin ich nach Salzburg gekommen, zu meinen Großeltern, nach Morzg bei Salzburg, in die Schule, Hauptschule, vorher nur Volksschule in Hintersee. Was nebenbei bemerkt auch interessant ist. Es war eine zweiklassige Schule und man ist von 1. bis 3. in einer Klasse gesessen und dann von 4. bis 8. Aber ich bin ja nur in der 4., dann bin ich nach Salzburg. Diese Mischung, da sind jetzt Schweizer Pädagogen draufgekommen, dass diese altersmäßige Mischung eine interessante Geschichte ist. Und ich kann mich eben erinnern, dass das für die Lehrer nicht einfach war, aber für einen Schüler, also wenn man ein bisschen heller war, dann hat man schon hinübergehorcht und so. Ich kann mich erinnern, in der 4. Klasse habe ich immer, was macht er jetzt mit der 8. Klasse? Tut man schon mit. In der Gewerbeschule war es ja auch so nach dem Krieg. Ich war wirklich genau 14 im 45er Jahr. Aber der Älteste war der Spreiter, Baumeister. Der war um 9 Jahre älter. Und dann dazwischen andere. Einige sind zurückgekommen, die schon im Krieg waren. Aber zum Beispiel, wie das 38er Jahr war, da, dem Haus, wo wir da gewohnt haben in Hintersee, oder noch immer wohnen, mein Bruder hat das Haus, da war ein Kohlmeiler und einer, der den bewacht hat. Und der hat geschrien, der Otto soll kommen. Da haben die Leute zu ihm gesagt, schrei nicht so, sonst kommst du nach Dachau. Ne? Als Kind, naja, Kind, 7 Jahre, habe ich das Wort Dachau zum ersten Mal gehört. Das bleibt hängen. Was ist denn das? Man fragt ein bisschen, ja, das ist ein Lager und so weiter. Das war das eine. Das andere war, dass die Lehrerin in der Schule, 38, da war ich 7 in der ersten Klasse, plötzlich dann ein Buch aufschlagt. Das ist jetzt unser das neue Reich. Und da waren Fotos drinnen, also ein Fotobuch von deutschen Landen sozusagen. Ein Jahr später, also demnach 39, hat es geheißen, morgen kommen die Buben alle mit weißen Stutzen, weißen Hemden und Lederhosen haben wir gehabt. Und die Mädchen auch mit weißen Stutzen, dunklen Röcken und weißen Blusen. In die Schule. Dann haben wir auf die Wiesen vor der Schule gehen müssen und die Buben haben machen müssen einen Fünfer in der Wiesen. Großen Fünfer und die Mädchen eine große Null. 50. Dann ist ein Doppeldecker drüber geflogen, wahrscheinlich in jedem Dorf und hat eine Aufnahme gemacht. Der 50er, das war 39, und Hitler sein 50. Geburtstag am 20. April. Bleibt dann hängen.
Die Bundesforste errichteten für Friedrich Kurrents Vater ein Holzblockhaus. Unten befand sich die Werkstätte, oben die Wohnung. Das war sein Elternhaus, das er auch auf einer Kinderzeichnung verewigte. Der Zeichnung des Achtjährigen ist im Buch »Einige Häuser, Kirchen und dergleichen« eine Fotografie gegenübergestellt. Ein mit Schindeln gedecktes Holzhaus, rundherum ein Holzlattenzaun, umgeben von Bäumen und Sträuchern. Rückblickend betrachtet zeigt die Zeichnung vom 21. Mai 1939 schon Talente des späteren Architekten. Auch beim Gespräch nimmt er gern einen Bleistift in die Hand und erklärt mit schnellen Skizzen, was er meint.
Hintersee, 40 Kilometer, 35 von Salzburg, das ist ein Endtal. Das heißt, da ist zwar der Hintersee, Feistenauer Hintersee, und dann ist ein Tal bis hinein und da geht es nicht mehr weiter. Das heißt, man kann eigentlich nur weggehen, wenn man wohin kommen will. Und dort hat man eigentlich alles gesehen, was zum Bauen gehört. Ich habe beim Maurermeister dann meine Praxis gemacht in die Ferien und ein Kalkofen war dort, wo Kalk gebrannt wurde und Sand und Dings und Stein hat man gesammelt. Das Holz war aber das Wesentliche, weil ja dort ist eine Holzgegend, die Wälder. Und durch diese Wälder und die Windwürfe um 1920 ist ja mein Vater, der gelernte Schlosser, eigentlich Seilbahntechniker war. Der ist dorthin gekommen mit einer Seilbahnfirma, weil die Windwürfe in den 20er Jahren haben so viel angerichtet, dass die Forstverwaltung sich entschlossen hat, Seilbahnen zu bauen, Holzseilbahnen, also nur zum Holztransport. 3 Seilbahnen in dem Tal und eine Waldbahn. Das ist gesammelt worden dann unten und mit der Waldbahn bis da zum See hinausgeführt worden und so weiter. Und so ist mein Vater dorthin gekommen, als Maschinenschlosser eigentlich war das, was er gelernt hat. Und aus Kärnten ist er gekommen. Und hat dort dann eine Mutter, die war aus einer alten Salzburger Familie, die ist ins Lyzeum gegangen in Salzburg und hat dann abgebrochen, das war dann der Erste Weltkrieg, und hat Schneiderei gelernt, war dann Schneiderin. Und so bin ich aufgewachsen, eigentlich im Wald letzten Endes. Mit Holz haben alle was zu tun gehabt. Da waren die Holzknechte mit den Holzschlitten. Im Winter sind die Schindeln gemacht worden. Man hat eigentlich alles mitgekriegt, was so beim Bauen notwendig ist, beim einfachsten Bauen natürlich.
Nach der Volksschule kam Friedrich Kurrent 1941 in die Hauptschule und so zu seinen Großeltern, die in dem Salzburger Stadtteil Morzk lebten. Seine Großeltern hatten ihre Wohnung im Haus einer Baumeisterfamilie. Und hier hat Friedrich das erste Mal einen Architekten bewusst wahrgenommen. So wie weitere zeitgeschichtliche Ereignisse.
Nächste Sache ist mir auch hängen geblieben. Ich bin ja dann, habe ich schon gesagt, mit 10 nach Salzburg gekommen, nach Morzk und in der Stadt mit meiner Mutter. Gehe durch die Stadt, es muss also demnach 41 gewesen sein. Grüßt sie sehr freundlich einen älteren Herrn mit einem dunklen Mantel, mit einem gelben Stern da drauf. Großen gelben Stern. Mit dem hat es geredet, der Zeidl. Dann sagt sie, ich habe gefragt, was ist denn das? Was ist denn das mit dem gelben Stern? Sie hat überhaupt nichts drauf gesagt, hat nur gesagt, das war jetzt der Professor Altschul aus dem Lyzeum. Also damals, das muss 41 gewesen sein, ist mir auch stark in Erinnerung. Also da mussten die Juden schon einen Stern tragen, aber waren noch wahrscheinlich erst 42 ist das wirklich weitergegangen. Ein anderes Begebnis, 41 wieder, das war aber dann wieder in Hintersee. Ein schöner Sonntag, weiß ich noch, im Garten, so am Kies. Mein Vater hat besucht, der war ja dann durch diese Seilbahn und Waldbahn-Angelegenheiten, hat er ja zur Forstverwaltung Hintersee gehört. Und er ist auch, wie hat das geheißen, irgendwie unabkömmlich, sodass er nicht einrücken musste, er ist ein 99er gewesen. Er war nur ein bisschen im Ersten Weltkrieg, aber da hat er nicht müssen, unabkömmlich oder so, also durch diese Arbeiten. Und da besuchten ein Forstmeister, der Langer, der Herr Langer, an diesem schönen Sonntag und sagt, da ist nämlich der Krieg mit Russland angegangen, Deutschland gegen Russland. Es war ein Sonntag. Und der Langer sagt zu meinem Vater, jetzt ist der Krieg verloren. Der Langer war nämlich im Ersten Weltkrieg in Sibirien eingesperrt, als Gefangener ein paar Jahre. Er hat also quasi den Durchblick gehabt, wer sind denn das, die Russen und so weiter und so weiter. Und mein Vater hat also genickt. Erstaunlicherweise ist er nicht zur Partei. Er war natürlich ein sehr bewusster Österreicher, das ja. Hingegen meine Mutter, diese Familie, wo sie herkommen ist, da sind einige Nazi geworden. Einen haben wir sogar Nazi-Onkel getauft. Der hat nur draufgezahlt, aber so war es halt. Das Politische hat man ein bisschen mitgekriegt.
Nach der Hauptschule folgt für Friedrich Korrent die Gewerbeschule. Dort ist das eigentliche Ziel, tüchtige Baumeister auszubilden.
Die Entscheidung, Architekt zu werden, die war ganz konkret folgende. Ich bin ja in die Salzburger Gewerbeschule gegangen, Hochbau. Da sind normalerweise die Baumeister hervorgegangen. Eine der strengsten Schulen überhaupt. Also was man da arbeiten hat müssen. Und es hat da keine Hilfsmittel gegeben. Das war ja noch gleich nach dem Krieg. Da bin ich von 45 bis 49. Die 4 Jahre hat es gedauert. Jetzt hat es dann 5 gedauert. Und bei der Maturafeier, kann ich mich noch erinnern, in Salzburg im Café Corso, hat der Rehrl, das war der Direktor, mich auch gefragt, andere auch, Korrent, was wirst denn du machen? Dann sage ich, ich möchte gern Architekt werden. Aber das können sich meine Eltern nicht leisten. Darauf sagt er, schickst mir deinen Vater, ich möchte mit ihm reden. Und das war es. Das habe ich dann schon gesagt daheim. Und mein Vater sichtlich da hingegangen ist, habe ich nie was erfahren, was die zwei geredet haben. Nie. Bis zum heutigen Tag. Auch von meinem Vater nicht. Aber ich habe Architektur studieren dürfen. Und zwar in Wien, wie viele meiner Freunde, weil in der gleichen Klasse sind gesessen, das sind Namen, die man heute ja kennt. Ich bin gesessen zwischen Otto Leitner, der ist schon gestorben, hat auch Architektur studiert, Baumeister Haubner, in der 4. Reihe, ich in der 2. Es ist gesessen der Achleitner, der Holzbauer, der Gstaui und der Buchhammer. Das sind jetzt 4 Namen nebeneinander, sind die gesessen, die man heute noch kennt, weil sie natürlich als Architekten dann Wichtiges gemacht haben in der späteren Zeit. Und so war es möglich, nach Wien zu fahren. Ich bin mit Otto Leitner gefahren, der Holzbauer, der Achleitner und der Gstaui ein Jahr später. Die haben eine Praxis dazwischen gemacht, ein Jahr, sind dann auch an der Akademie der Bildenden Künste beim Holzmeister, in der Meisterschule Holzmeister gelandet. Und das war dann gar nicht so schwierig. Zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, das können sich meine Eltern nicht leisten, ja, das war insofern leistbar, weil man schon selber stundenweise bei Architekten arbeiten hat können, linieren hat man gesagt. Ich habe schon ein Stipendium dann auch einmal gehabt und so weiter. Die Aufnahmeprüfung war schon der Schlüssel, weil viel mehr als 10, 12 pro Jahr sind ja gar nicht genommen worden. In meinem Fall, ich bin gemeinsam mit Otto Leitner, haben wir angefangen an der TU. Nur war das aussichtslos. An der TU war das Studium für Architektur nicht nur konservativ, sondern meiner Ansicht reaktionär. Dann sehen wir in der Akademie am Schillerplatz eine Ausstellung von Diplomarbeiten aus den beiden Meisterschulen und waren ganz weg. Ja, wir sind am falschen Platz. Ja, da können wir gleich entwerfen. Sind wir am nächsten Tag gleich an die Akademie gegangen. Nein, da war alles anders. An der TU hat man anstellen müssen, lange Schlangen zur Inskription. Dort sind wir in die Kanzlei gegangen und eine nette Frau hat gesagt, ja, meine Herren, wir haben eine Aufnahmeprüfung. Ja, wo wollten Sie denn hin? Und wir haben aber nur den Holzmeister, den Namen, auch gekannt, natürlich von Salzburg her. Festspielhaus, Festspieltreppe und so weiter, hat er jeder gekannt. Ja, zum Professor Holzmeister. Ja, das Aufnahmsprüfung war schon. Aber ich gehe mal hinüber. Das war im gleichen Stockwerk. Dort war sein Vertreter, der Professor Wachberger hat der geheißen. Und der hat auch händeringend gesagt, ja, meine Herren, wir sind natürlich so daherkommend, wie man halt damals am Land aufgewachsen ist, nicht so mit Wadelstutzen und so weiter. Noch, das war schon dann 49, ne? Dann hat der Wachberger gesagt, naja, dann haben wir gesagt, ja, jetzt haben wir gesehen, da gibt es ja eine zweite Meisterschule, Welzenbacher, vielleicht sollen wir es dort versuchen. Wie wir aber das gesagt haben, hat er plötzlich gesagt, ja, bringen Sie doch Unterlagen, Pläne, was Sie gezeichnet haben, und Skizzen und Zeichnungen und so weiter. Und die haben uns dann schicken lassen, geschwind von daheim, und haben das dort wieder abgegeben. Daraufhin gibt er uns das Programm vom ersten Jahrgang, das war ein Wohnhaus zu entwerfen. Aber es war schon sicher November. Da hat er gesagt, unverbindlich gebe ich Ihnen das Programm des Einfamilienhauses. Aber der Professor kommt erst zu Dreikönig. Nach einem Jahr, der ist in Ankara schon wieder. Und so war das. Nein, natürlich haben wir losgelegt. Und wirklich zu Dreikönig kommt der Wachberger vorn, ist er reingegangen bei der Tür. Dann ist der Holzmeister gekommen. Dann der Boltenstern. Der Boltenstern war nämlich Professor an der TU, aber der offizielle Vertreter für den Holzmeister, Herr Rühm. Und der Holzmeister hat eine Kistel mitgehabt. Und da hat er gesagt, meine Herren, und hat dann jeden aus dem Kistel eine Zigarren gegeben. Das war einmal das Erste. Dann hat er sich die Ergebnisse angeschaut. Es ist überhaupt nichts darüber geredet worden, ob wir jetzt aufgenommen sind oder nicht. Und in der Klasse ist gesessen ein älterer Schüler, muss man sagen. Er war wirklich, hat sich ja dann herausgestellt, 11 Jahre älter wie ich. Das war der Johannes Spalt, der jetzt mit 90 voriges Jahr gestorben ist. Und ein Jüngerer, der hat uns auch gefallen, das war der Josef Lackner, ein Tiroler Architekt in unserem Alter. Und damals hat er das Architekturstudium, wenn man fleißig dabei war, nur 6 Semester gedauert. Das heißt, ich bin fertig geworden im Jahr 52. Da war ich nicht einmal 21. Wissen Sie, was ich gespielt habe? Zu meinen 80er, das ist das. Habe ich mir gewünscht. Schubert, das ist gelungen. 12 Grazer Walzer. Noten lesen kann ich nur ein bisschen, aber ich habe mir das nur wegen dem Kauf. Wart 197. Die 12 Walzer haben mir so gefallen, weil das ist eben toll. Dass der Schubert, also so scheint volkstümliche Sachen, nicht? Also wenn man aufgewachsen ist, so wie ich in Hintersee, waren ja nur volkstümliche Sachen, die sie gesungen haben oder gespielt haben und so weiter. Und dass dem Schubert unglaublich gelingt, das auch ohne falschen Traditionalismus rüberzubringen, das ist unglaublich. Jeder Ton, nicht? Das ist der Till Fellner, der ist ja hochberühmt inzwischen, aber es wird sicher Aufnahmen geben. Das ist der Beste, meiner Meinung nach. Thank you.
Neben dem Studium hat Friedrich Kurrent stundenweise bei dem Architekten Erich Boltenstern gearbeitet, der unter anderem mit dem Wiederaufbau der Wiener Staatsoper beauftragt war. Boltenstern war einer der meistbeschäftigten Architekten der Nachkriegszeit. Er hat unter anderem auch das Wiener Bürohochhaus Ringturm errichtet.
Das ist jetzt wichtig. In der Zeit der Akademie haben wir uns, und zwar der Spalt, der Holzbauer, der Leitner und ich, zusammengeschlossen und haben schon noch während der Akademiezeit an Wettbewerben mitgenommen. Und da haben wir uns ein Pseudonym gewählt und haben uns Arbeitsgruppe 4 genannt. Klein geschrieben schon, kleine Arbeitsgruppe 4. Und haben dann natürlich keinen Arbeitsplatz mehr gehabt, ist klar, wie wir fertig waren in der Schule. Und haben uns ein Atelier gesucht. Und das haben wir dann gefunden in der Josefstadt, in der Fuhrmanngasse, Nummer 4. Der Leitner ist nur 1,5 Jahre gewesen. Der ist dann nach Deutschland gegangen, weil es war natürlich trist, in Österreich als Architekt Geld zu verdienen. Was wir als Arbeitsgruppe 4 alles gemacht haben, das wäre ein eigenes Kapitel. Wir haben dann die Kirche in Barsch gebaut. Und vor 2 Jahren war ja eine große Ausstellung im Architekturzentrum Arbeitsgruppe 4. 1950 hat es geheißen, mit Recht, weil da haben wir angefangen, bis 70. Nach Barsch haben wir noch gebaut in Oberösterreich mit dem Gsteuer zusammen, Steyr Einsleiten, ein sogenanntes Seelsorgezentrum. Das war ein ganz fortschrittlicher Stahlbetonbau. Und zum Schluss dann, da war der Holzbauer wieder dabei, das Kolleg St. Josef in Salzburg-Eigen. Das ist in dem Garten von der Trapp-Villa. Das existiert, das ist ein Stahlbau. Der ist auch damals so ziemlich das Fortschrittlichste gewesen. Das ist 64 fertig geworden. Der Spalt und ich haben sehr viele andere Sachen gemacht gehabt, also Ausstellungen über Adolf Loos, über Architektur in Wien um 1900, über Theaterbau und so viele Sachen, wo es oft nicht einmal zu einem Katalog gekommen ist, weil das Geld nicht da war. Es hat aber ausgeschaut wie in einer Redaktionsstube und so. Das hat ein Holzbauer natürlich auch nicht so recht gepasst. Weil der ist ja dann wirklich, wie soll man denn sagen, das Wort Selbstverwirklichung spielt da eine große Rolle. Ist ihm ja auch gelungen. Es war damals so, dass die verschiedenen Disziplinen, die Maler, die Bildhauer, die Dichter, die Musiker, Theaterleute, sich getroffen haben. Und zwar kann man sagen, was man heutzutage Avantgarde nennen würde. Was sich später dann Wiener Gruppe genannt hat, der Artmann und der Rühm vor allem, der sehr konstruktiv gearbeitet hat, der Ossi Wiener und der Konrad Beyer und dann der Achleitner, der dann dazugekommen ist und dann ja mit den Dialektgedichten, so wie Artmann und Rühm auf Wienerisch, hat er dann die Ob der Einser gemacht. Hat vieles stattgefunden. Na, dann war man natürlich mit dem Maler, der Mickel, der hat dann die Farbglasfenster für uns gemacht in der Kirche in Barsch. Der Mickel, der Rainer ist hier und da erschienen, der Arnulf Rainer. Waren oft lustige und auch makabre Sachen, waren auch dabei. Kann ich mich erinnern, wie es einmal den Artmann, ach, das will ich gar nicht erzählen, wie es dem, sind wir wieder gut, haben sie dann gesagt und haben ihn da trinken lassen. Hat er gemeint, das ist ein Weißwein, das war aber eine Brunst vom Ossi Wiener und so weiter. Sind wir wieder gut, haben sie gesagt, wir sagen eh nichts mehr gegen Garcia Lorca und so weiter. Und da war auch einmal ein lustiges Fest für Nachleitner, seine erste Hochzeit in meinem Haus, weil ich habe dann am Spittelberg gewohnt, seit 1958. Und ich wohne eigentlich wieder und seither dort am Spittelberg. Da war auch ein lustiges Fest mit den Dichtern und da war der Toderer auch dabei. Und in der Musik, das ist um die Zeit auch angefangen, hat das so 1959, glaube ich, mit der Reihe, die Reihe. Das hat uns auch sehr interessiert. Da war dann der Zerha als Junge und der Schwärzig und gesungen hat die Escribano, die war auch sehr wichtig.
Und es wurde geplant, und umgebaut. 1959 haben Johannes Spalt und Friedrich Kurrent gemeinsam den Umbau und die Einrichtung des Musikalien- und Schallplattengeschäfts Musikhaus Dreiviertel in der Wiener Innenstadt vorgenommen. In einem Haus, in dem ein anderer berühmter Architekt, Otto Wagner, aufgewachsen war. Und mit Johannes Spalt wurde Friedrich Kurrent von der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien beauftragt, zwei Zweigstellen zu errichten, im 5. Bezirk in der Reinprechtsdorfer Straße und am Floridsdorfer Spitz. In Floridsdorf wurde das bestehende zweigeschossige Sparkassengebäude um eine Kassenhalle erweitert. Friedrich Kurrent schreibt über das mittlerweile denkmalgeschützte Gebäude: Die große Halle ist straßenseitig vollkommen aufgeglast und es wurden ihr zwei übereinanderliegende Galerien integriert. Da die Glaswand südseitig liegt, verhindern vorgestellte bewegliche Sonnenschutzlamellen aus Aluminium die Sonneneinstrahlung. Das war auch das letzte gemeinsame Projekt von Spalt und Kurrent, denn Kurrent geht nach München. Aber zurück in das Jahr 1958. Hier erfolgte nämlich eine für Kurrents Leben entscheidende Begegnung. Er lernte die Künstlerin Maria Biljan-Bilger kennen.
Bei der Lyl Braun in der Bennogasse im 8. Bezirk war eine Einladung. Mir war sie schon ein Begriff. Am Kuriereck, das war Anfang der Kärntnerstraße. Da war ein großes Schaufenster immer. Da haben die in die 50er Jahre Künstler ausgestellt. Und da waren so tolle Fotos von der Maria vom Okamoto. Das war ein japanischer Fotograf, der Künstler fotografiert hat. Das heißt, mir war sie ein Begriff. Aber kennengelernt habe ich es dann im 58er Jahr bei der Lyl Braun. Es war dann bis in die Nacht war durch. Ich kann mich erinnern, dass wir unter dem Klavier gelegen sind bei der Lyl. Und ja, ich kann das nicht selber so erzählen. Es war eine Fügung. Ich habe das da irgendwo geschrieben. Da ist ein Bild drin. 58. Zum Beispiel, das ist 58. Da waren wir bei der Eröffnung der Kokoschka-Ausstellung im Künstlerhaus. Da hat uns die Barbara Pflaum erwischt. Ja, und das war natürlich für mein ganzes Leben wichtig. Das war wichtig. Also das war, weil sie war von einer künstlerischen Potenz von einer, dann immer frei, also sozusagen also nie gebunden. Sie hat in der Anfangszeit sehr viel für die Stadt Wien machen können. Auch vieles, was leider entweder nicht mehr existiert oder verschwunden ist oder wir retten konnten.
Von 1973 bis 1996 war Friedrich Kurrent Architekturprofessor in München. Anlässlich der Überreichung des österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst an Friedrich Kurrent im Jahr 1997 hielt sein Freund Friedrich Achleitner die Laudatio. Und er hielt fest: Kurrent ist Architekt und Lehrer oder Lehrer und Architekt, das werden wir nicht entscheiden. Jene, die architektonisch mit ihm hadern, betonen den Lehrer. Jene, die vom Lehrer zu wenig wissen, für die ist er ausschließlich Architekt. Ich würde ihn einen Architekten nennen, der eine Botschaft hat und diese nicht nur beharrlich, sondern mit allen Facetten seiner Persönlichkeit und seinen Talenten vermittelt. Und Friedrich Achleitner zählt die zahlreichen Fähigkeiten auf: Aktivist, Aussteller, Entdecker, Forscher, Gründer, Kritiker, Leser, Schreiber, Urbanist und schließlich Zeichner. Und Friedrich Kurrent selbst sagt, er zeichne auf seinen weiten Reisen, die ihn zu vielen wichtigen Bauten und Architekten weltweit geführt haben, was man nicht fotografieren könne. Und er setzt sich immer wieder für wichtige und bedrohte Werke der Moderne in Österreich ein. Das Semperdepot, das Wittgensteinhaus, Stadtbahnstationen, aber auch für die Erhaltung des Spittelbergs.
Tatsache ist, dass das Wittgensteinhaus im 3. Bezirk uns, ohne zu wissen, von wem das ist, die Maria im 59er, dem Achleitner und mir, gezeigt hat, weil sie ist umgezogen als Künstlerin aus Stadlau dorthin zum Fiakerplatz, also im 3. Bezirk. Und da hat sie uns gesagt dann: Ich möchte euch da im 3. Bezirk ein Haus zeigen, das hat mich seit dem Krieg sehr beschäftigt, oder es hat mich damals beeindruckt, weil das war ein Reservelazarett und das war so merkwürdig und das mit Glas und Dings und da hat es uns hingeführt. Und wie haben wir auch gesagt, ja, komisch, von wem ist das? Vom Los ist es nicht, hat Elemente, vom Frank könnte es fast sein, ist aber auch nicht. Dann geht das Gartentürl auf und es geht einer raus und dann fragen wir, wer hat denn das Haus gebaut? Sagt der Wittgenstein. Jetzt sagen wir, was? Der Ludwig? Ja, aber dann kennt eh niemand in Wien. Das war nämlich sein Adlatus und das war eigentlich der erste Hinweis auf den Wittgenstein. Das haben wir dann weiter erzählt. Ein anderer ist der Bernhard Leitner, der hat in der Zeitung geschrieben, auch in Deutschland, glaube ich, und Amerika und so. Und am Tag, wo das endgültig gemacht werden sollte, dass das weggerissen wird, da war nämlich ein Projekt mit einem Hochhaus an der Stelle. Das war alles genehmigt vom Fachbeirat und so weiter. War eine Pressekonferenz und da haben wir uns alle eingeschwindelt. War das Haus bummvoll. Also das Denkmalamt hat eine Pressekonferenz veranstaltet, dass es nicht von Wittgenstein ist, sondern von Paul Engelmann, was zum Teil auch stimmt. Am Anfang waren sie gemeinsam. Da ist es umgedreht worden, damals. Und wir sind dann etliche gewählte Vertreter eingeladen worden, ein Projekt zu machen, wo rauskommen sollte, dass es möglich wäre, das Haus stehen zu lassen und trotzdem eine größere Baumasse in der Nähe hinzusetzen. Da habe ich dann einen Prozess gekriegt, weil ich das Baumumschneiden aufhalten wollte. Grüne hat es noch nicht gegeben damals. Die haben gerade die Bäume gefällt, ums Wittgensteinhaus, die schönen Bäume, die ja mehr oder weniger dazugehört haben. Das war eine Rettung, wo auch die Österreichische Gesellschaft für Architektur und die Zentralvereinigung der Architekten aktiv waren. Und die Firnberg war Ministerin, die ist dann am Nachmittag gekommen, weil sie geglaubt hat, das kann sie jetzt doch wegwischen. Aber es steht. Das andere war das Semperdepot. Semperdepot haben wir eigentlich erst genannt. Das Bundesmobiliendepot für das Burgtheater, also für die Theater. Und das sollte abgerissen werden, genau im Denkmalschutzjahr, also 78 war das. Steht und da habe ich mich sehr ins Zeug. Ich habe in München dann mit meinen Studenten Arbeit gemacht, über das Semperdepot alles aufgemessen und eine Diplomarbeit. Und war dann in Wien ausgestellt, es hat viel beigetragen. Aber gibt es auch mehrere Räder. An der Spittelberg selber, wo ich ja gewohnt habe, ich war ja schon dort seit 58, in den 60er Jahren, da war es gefährlich, da sind da und dort Häuser herausgebrochen worden. Die Stadt Wien hat aufgekauft, was nur gegangen ist, weil es war der Plan, eine sogenannte Assanierung Spittelberg zu machen. Und da haben wir uns zusammengeschlossen und haben eine Interessengemeinschaft gegründet, IG Spittelberg, Interessengemeinschaft Spittelberg, haben dort ein Ort Büro uns hergerichtet. Und das ist über ein paar Jahre gegangen. Und das war eigentlich der erste Sieg. Na und siehe da, das ist die erste Wiener Schutzzone geworden. Ich habe dann München ums Jahr 2000 aufgegeben, bin dann zurückgezogen. Na und Sommerrhein war immer, mehr oder weniger, seit 50 Jahren, nicht? Hier.
In einem Text über die drei Architekten Gottfried Semper, Otto Wagner und Adolf Loos zitiert Friedrich Kurrent einen, wie er schreibt, der schönsten Aussprüche von Adolf Loos, nämlich: Wenn wir im Walde einen Hügel finden, 6 Schuh lang und 3 Schuh breit, mit der Schaufel pyramidenförmig aufgerichtet, dann werden wir ernst und es sagt etwas in uns, hier liegt jemand begraben. Das ist Architektur. Einen brennenden Wunsch hat der ehemalige Professor, der auch für Sakralbau zuständig war, noch nicht umsetzen können, nämlich den Bau einer Synagoge am Wiener Ring zwischen Parlament und Palais Epstein, als Erinnerung und als Gegenstück für all die von den Nazis zerstörten Synagogen. Pläne liegen bereits vor und Kurrent kann ausführlich erklären, warum genau an diesem Knick des Rings ein Bau fehlt. Und eine neue Synagoge, das wäre doch ein wirklich wichtiges Zeichen, hofft er auf eine Umsetzung seiner Vorstellung. Ein Teil dessen, was Architektur für Friedrich Kurrent bedeutet, zeigt sich auch im niederösterreichischen Sommerrhein am Leitergebirge, wo sich das im Kern hunderte Jahre alte Privathaus des Paares und die Maria Biljan Bilger Ausstellungshalle befinden. Hier zeigt sich, wie wichtig Materialien für Kurrent sind und auch, was der Umgang damit und deren Vergänglichkeit bedeuten kann. Bei der Eröffnung der Halle im Jahr 2004 sagte Friedrich Kurrent, dass in etwa 500 Jahren die Stahltafeln der Konstruktion, die den Bau nach außen öffnen und schließen, durchgerostet sein werden. Aber bis dahin könne man sich an der Lebendigkeit des Materials und an den Werken von Maria Biljan Bilger erfreuen.
Ich gehe jetzt vor. Ich muss da aufsperren. Was mir wichtig ist, wie man Werke oder Kunstwerke zeigen soll, ist, es gibt keine Vitrinen. Es gibt kein Glas, die das abschließt. Natürlich sagen alle, ja, das ist ja nicht mehr möglich in einem Museum. Uns ist es möglich, wir können das so machen, weil mein Prinzip ist als Architekt, ich sage, zwischen Auge und Objekt darf nichts sein. Das ist das Wesentliche. Wenn ich da jetzt eine Vitrine drüber mache mit Glas, ist es sofort eben museal, entzogen dem natürlichen Empfinden. Das geht. Und da sehen Sie auch, diese Sachen sind engobiert, Steinzeug engobiert, das hat sie am liebsten gemacht, wo die Engobe, also diese natürlichen Farbstoffe, nicht, kommen zum Brand und es wirkt dann so, wie wenn es aus von innen heraus käme. Ganz anders wie hier zum Beispiel das Kamel hier, das ist glasiert. Das sieht man, das ist die Glasur, kommt ja von Glas, also ist eine Oberfläche wie Glas. Das hat sie seltener gemacht, weil sie viel mehr zu dieser Methode des Engobierten hin wollte. Das Wort Archaisch, das ist meiner Ansicht das Schlüsselwort. Das haben viele, die über sie auch was geschrieben haben, verwendet. Sie hat sich auch unglaublich interessiert für die frühen Völker und so weiter. Und auf unseren vielen Reisen natürlich, da waren wir überall da jetzt hinunter ins ehemalige Jugoslawien und Griechenland und ums Mittelmeer und diese orientalischen Länder. Das war ja sehr wichtig. Und diese alten Kulturen, wo eben zum Beispiel Keramik und Textil Ursprungskünste sind, überall, das hat sie genauso interessiert, auch aus der Literatur, wie auch Volkskunst überall, wo man die anonymen Wurzeln sieht und gar nicht die von der namhaften Kunst hergeleiteten. Was Sie in der Halle auch sehen, die Wände sind aus Stein. Die Decken, das ist eine ganz normale Ziegeldecke, die ich aneinandergereiht habe und die dieses Schwingen möglich macht in dem Raum, was übrigens auch akustisch sehr gute Wirkung hat. Wir haben ja hier schon auch Konzerte veranstaltet. Die Wände sind Abbruchstein von hier, da ist ein Wirtshaus in Sommerrhein abgebrochen worden, großes, da haben wir den Stein verwendet. Gemauert ist worden von türkischen Maurern, eine Partie von Türken, die haben das noch können. Hier war das, obwohl das eine Steingegend ist, verloren gegangen. Und das andere hat unser Baumeister hier in Sommerrhein errichtet und so ist es höchst einfach, reduziert auf Weniges. Und man sagt oft, Museum, die Räume müssen rein weiß sein und so weiter. Das stimmt auch nicht. Sie sehen, diese Steinmauern sind Außenstein, zeigen sich so, und innen auch. Das ist wichtig. Dann, was man hier auch noch sieht, sind die Fenster. Ich kann das dann mal kurz demonstrieren. Auch die haben kein Glas. Es sind nur Lamellen vom Schlosser gemacht, die sich verdrehen lassen. Das zeige ich Ihnen dann gleich. Ein bisschen Luft durchlassen, das macht nichts. Es ist ja die Halle nur für den Sommerbetrieb. Also im Winter ist da nichts. Es wird nicht geheizt. Das macht natürlich das Bauen einfacher, aber hat sich sehr bewährt. Das ganze Gebäude, wo wir jetzt noch nicht gesprochen haben, davon ist ja im Anschluss an das Althaus. Das alte Haus, das haben wir hergerichtet, vor 50 Jahren ungefähr begonnen. Das war also Anfang 60, ja. Dieses, da hat sie nur mehr die Fundamente erlebt und ein Stück Mauern, weil sie ja dann den Schlaganfall gekriegt hat im Jahr 95, 96. Und das war dann in München, wo ich Architekturprofessor war, und dort ist sie mit halbseitiger Lähmung gelegen. Ja, und diese Lamellen, die sind so, dass man sie von innen aufkurbeln kann. Aber wenn man es schließt, ist es zugleich der Einbruchschutz. Die kann man von außen natürlich nicht bewegen. Es ist zu. Die rosten auch. Es rostet alles. Es ist alles vergänglich. Das hat uns alles der Schlosser gemacht, ein sehr guter Schlosser. Habe ich mit ihm konstruiert. Da sehen Sie schon, das läuft horizontal auf einer Schiene, ein Zahnrad. Und diese horizontale Bewegung wird durch diese Schlaufen und Dorne, die an jeder Lamelle befestigt sind, in eine Drehbewegung übergeführt. Das ist eigentlich ein Patentwert. Und jetzt ist es offen. Und von dort sehen Sie jetzt nichts wie einen Strich, die Lamellen, aber Sie sehen die ganze Natur. Durch die Fenster kommt jetzt die Umgebung, die Horizontale des Steinbruchs, gut herein. Und die Betätigung, das muss jeder machen können. Es ist nichts dabei, wie man sieht. Das ist eine Kurbelbewegung. Ist auch Musik. Das ist alles ganz gesetzmäßig, jetzt von der Architektur her. Ich bin angeregt worden von Gaudi, seiner Schule da in Barcelona, wo er eben mit geradlinigen Bauteilen Kurven erzeugt. Das kommt von selber. Und das hat eine gewisse Gesetzmäßigkeit, wo die Dinge draufstehen. Das ist wieder vom Schlosser gemacht. Es ist also Stahl, kommt dann noch vor als Material, sowohl für die Tore, für die Fensterflügel hier und auch für die Podeste, die man beliebig zusammenstellen kann. Alles darf rosten, die Materialien werden uns überleben, aber irgendwann ist es verrostet und so soll es sein. Auch ein Bauwerk kann nicht nur leben, sondern muss auch sterben können. Nur das künstliche Sterben, wie man oft jetzt wichtige Bauten aufgibt und abreißt, das ist wie Mord. Das ist wie beim Menschen, wie wenn ein Mensch ermordet wird.
Architekt mit Botschaft. Sie hörten eine Erinnerung an den im Jänner verstorbenen Friedrich Kurrent. Eine Sendung von Petra Herzeg und Rainer Rosenberg. Sprecherin war Sandra Kreisler. Am kommenden Sonntag bringen die Menschenbilder ein Porträt der Grafikerin Rosi Krieder-Bettnerick.
Sie hörten eine Sendung aus dem Ö1 Sommerfahrplan. Weitere akustische Reiserouten finden Sie auf oe1.orf.at/sommer.